Habt ihr den Text von eben noch im Ohr? Vielleicht. Wenn man den Text kennt, den wir eben gehört haben, dann bleibt einem wahrscheinlich am ehesten in Erinnerung, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Irgendwie schon mal gehört, ne? Manche, ja, okay. Ich habe gedacht, ich wollte mal den Fokus auf etwas anderes legen in diesem Text, nämlich das Joch. Was ist eigentlich ein Joch? Es gibt ja ganz verschiedene, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken groß dazu gemacht habt, was das ist und wie das aussieht und so. Vielleicht habt ihr bestimmte Bilder im Kopf. Ich habe gedacht, jetzt hoffe ich, das funktioniert. Genau, jetzt seht ihr so ein Bilder. Vielleicht denkt man zuerst an so ein Tragjoch, ne, um irgendwas Wasser zu holen oder wie aus älteren Zeiten oder anderen Teilen der Welt. Und dabei ist das Joch häufig dann so ein Bild für eine Last, die man trägt. Und das sieht man, ich meine, die eine Frau sieht jetzt da sehr fröhlich aus mit. Oder es kann eben auch sein, dass man sich so eingespannt fühlt in so einem Joch. Das ist eine Fessel, ein Jochfessel, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, aber ne, so kann es auch sein. Oder eben wahrscheinlich das Bild, was wir vielleicht auch im Kopf haben, ist so ein Zugjoch. Ja, so für Ochsen, Pferde, wie auch immer. So ganz kenne ich mich da nicht mit aus. Aber ne, wenn ein Feld gepflügt werden soll oder irgendwas Schweres gezogen werden soll. Ich habe sogar ein zweites Bild hier noch, da sieht man es vielleicht ein bisschen näher. Aber da sind so zwei Tiere eingespannt. Ich wollte mit euch mal über das Joch sprechen. Und ich habe festgestellt, in der Bibel kommt das Joch sehr häufig vor als ein Bild. Und zwar ganz unterschiedlich. Da gibt es, als Gott sein Volk aus Ägypten befreit, aus der Sklaverei, wird es auch so genannt, dass Gott sein Volk von einem Joch befreit, Joch der Sklaverei. Das Bild kommt auch vor, wenn man im Dienst von bestimmten Königen steht. Das kann sowohl positiv als auch negativ sein, tatsächlich. Also wenn man einem König dient, ist das auch wie so ein Joch, was auf einen gelegt wird. Unterdrückung kann als Joch empfunden werden. Und dabei kann ich auch diejenige sein, die anderen ein Joch auferlegt, wenn ich ungerecht bin. Manche Bibelkenner von euch kennen vielleicht noch so eine berühmte Zeichenhandlung von Jeremia, der das Volk auffordert, sich unter dem Joch von Nebukadnezar zu beugen. Das jetzt hier für die, die ein bisschen weiter sind. Okay. Auch im Neuen Testament wird davon gesprochen, wo Petrus sagt, dass den Geboten des Alten Testaments zu folgen schon für die Väter ein Joch war, was sie nicht tragen konnten. Also ihr merkt, es gibt ganz unterschiedliche Kontexte, wo das vorkommt und häufig ist es mehr negativ gemeint, nämlich als eine Last, die niederdrückt. Und entgegen dieses negative Bild und man muss irgendwas Schweres ziehen und man ist irgendwo eingespannt und hat irgendwie so wenig Befreiung und so, wollte ich mit euch mal darüber sprechen, was es heißt, mit Jesus unter einem Joch zu gehen. Und dabei habe ich mehr so dieses Zugjoch vor Augen, was ihr da jetzt noch seht auf dem Bild. Ja. Ihr Lieben, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Auch vielleicht schon mal gehört, diesen Vers. Ja? Wir dürfen alles tun und lassen, was wir wollen. Wir sind frei. Auch wenn natürlich nicht alles zum Besten dient, ist auch klar. Wir leben aus Gottes Gnade und wir können nichts dazu tun, dass wir gerettet werden. Es ist uns von Gott frei geschenkt, dass wir frei sind. Wir leben in einer großen Freiheit. Das Problem ist, da habe ich vor 3 Wochen schon mal drüber gesprochen, glaube ich, 3 Wochen war es, dass ich dieses Freiheitsempfinden, Wissen um Freiheit, sich in unserer Gesellschaft ganz stark mit so einem Individualismus paart. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, da hatte ich eben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, kurze Erinnerung. Es ging darum, dass das, was ich will, das ist das, was zählt. Und ich kann mir alles selbst gestalten, zusammensuchen, wie es für mich passt. Und wir bekommen zunehmend die Vorstellung, dass Gott derjenige ist, der da auch reinkommt und der mir hilft, meine Träume zu erfüllen. Das war das Thema. Es ist nicht so, dass das so gar keine Grundlage hätte. Gott liebt uns unendlich. Er will das Beste für jeden von uns. Aber wir machen eben ganz schnell daraus, dann erfüllt Gott eben auch all meine Wünsche. Gott ist ein Befreier. Ja. Er stellt meine Füße auf weiten Raum, er nimmt mir die Last. Er kennt mich, sieht mich, unterstützt mich, gibt mir Ruhe von meinen Feinden im Sturm. In Jesus Christus stehen wir in einer unglaublichen Freiheit. Jeder von euch, der schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs ist, durfte das hoffentlich schon mal merken. Diese Freiheit. Durfte vielleicht eine Erfahrung sammeln, was es heißt, Dinge bei ihm abzugeben. Oder die eigenen Sorgen, Lasten ihm vor die Füße zu legen. Durfte vielleicht erfahren, was es heißt, wenn man so falsche Denkmuster abgeben kann und merkt, dass sich plötzlich was verändert, dass ich vielleicht nicht sämtlichen Erwartungen von anderen Menschen gerecht werden muss. Wer hat sowas Ähnliches schon mal erlebt oder verschiedene Dinge davon? Kann einmal ganz kurz aufzeigen, wer irgendwie, okay, irgendwie eine Art von Befreiung haben manche erlebt. Gut. Wir stehen in Jesus in einer unglaublichen Freiheit. Und jetzt kommt ein Aber. Befreiung durch Jesus Christus heißt nicht Befreiung von jedem Joch. Ich habe das hier mal als These hingeschrieben. Befreiung durch Jesus Christus heißt nicht Befreiung von jedem Joch. Das Leben mit Gott, Jesus zu dienen, heißt auch unter einem Joch zu sein. Und das sagt Jesus in diesem Text sehr deutlich. Nehmt auf euch mein Joch. Das wird auch an anderen Stellen in der Bibel deutlich, wen das interessiert. Jeremia 2,20, 2. Korinther 6,14. Wer das nochmal nachschlagen will, kann das eben schnell notieren. Das ist die These, die ich gerne an den Anfang setzen möchte. Befreiung durch Jesus heißt nicht Befreiung von jedem Joch. Aber es heißt eben auch, Jesus ist ganz nah an deiner Seite. Er ist es, der zieht und der mitzieht. Und dem möchte ich mich gerne ein bisschen annähern. Und dazu brauchen wir einen kurzen Blick auf den Kontext dieser Worte, die Jesus da spricht. Jesus redet da in so eine Volksmenge hinein. Man weiß nicht ganz genau, wen er da adressiert. Jeder, der es hören kann, soll es eben hören. Ja? Und dann ist diese wunderbare Aufforderung, die wir jetzt alle schon mal gehört haben, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Diese Aufforderung ist aus einem Gebet entstanden. Jesus redet da zuerst mit seinem Vater im Himmel. Und es ist irgendwie so ein bisschen mysteriös, was Jesus da so im Gebet sagt. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Und gefühlt ist das völlig random, was Jesus da sagt. Die Weisen verstehen es nicht, aber die, die unmündig sind, die wie Kinder sind, die verstehen es. Davor flucht Jesus über einige Städte, in denen er schon richtig viel gewirkt hat. Wo er Menschen begegnet ist, wo er Wunder getan hat, wo er geheilt hat. Davor weist er Leute zurecht, weil sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Johannes den Täufer kritisieren, ihn nicht verstehen, Jesus selbst nicht verstehen. Und Auslöser dafür war, dass Johannes der Täufer selbst Zweifel hatte, plötzlich, daran, wer Jesus ist. Ich zähle das jetzt mal nur so auf. Ne? Matthäus erzählt das alles so, aus einem Guss. Aber es zeigt eben auch, um welche Frage es hier eigentlich geht. Also ihr müsst euch das jetzt nicht alles merken, was ich da aufgezählt habe. Aber es zeigt, um welche Frage es geht. Nämlich um die Frage, wer ist Jesus? Das ist sozusagen Grundthema. Johannes der Täufer löste das aus. Und Jesus greift das auf und spricht zu den Leuten, okay, was hattet ihr eigentlich für eine Erwartung von dem, was Johannes so tut, wie er seinen Dienst erfüllt? Überlegt mal, was ihr für Erwartungen habt, was ich tue. Ich, Jesus, als der Messias, wie ich meine Aufgabe erfülle. Und das Ergebnis ist, in diesem ganzen Abschnitt, irgendwie haben die Leute es immer noch nicht gecheckt, wen sie in Jesus vor sich haben. Oder wenn sie verstanden haben, dass er Gott ist, haben sie noch nicht verstanden, dass Gott Dinge auf seine Weise tut. Und nicht unbedingt so, wie ich mir das wünschen würde. In diesen Städten, wo Jesus da zu dem Zeitpunkt eine ganze Weile unterwegs ist, hat er total viel getan, hat Wunder getan, und doch schimpft er über sie, weil sie was Entscheidendes nicht begriffen haben, nämlich wer Gott ist. Sie haben Wunder erlebt und das nehmen sie gerne auf, das ist ja schön, nehmen die Vorteile für sich, die wunderbare Freiheit, die Jesus anbietet, die Heilung, die Leichtigkeit, den Frieden, aber sie wollen ihr Leben nicht ändern. Oder mit anderen Worten, sie wollen das Joch nicht auf sich nehmen. Und Jesus weiß, wer Gott ist, wer Gott der Vater ist, können nur die wissen, die Jesus demütig annehmen. Wie ein Kind. Er hat es Unmündigen offenbart. Die Wunder, die Jesus gewirkt hat, sollten dazu dienen, ihn zu erkennen, zu wissen, wer ist Jesus. Also, das ist der Kontext. Wer ist Jesus? Jesus ist der, der uns zeigt, wer Gott ist, wer Gott der Vater ist. Und das können wir nur begreifen, wenn wir demütig werden. Was heißt es eigentlich, Jesus zu erkennen? Wisst ihr, als Jesus auf dieser Erde war, gab es jede Menge Menschen, die ihn abgelehnt haben, die das nicht verstanden haben, was er macht. Und das wissen wir, das hat zur Kreuzigung geführt. Ich glaube, die meisten von euch kennen so ungefähr die Story. Aber es gab auch die erstmal nur sich selbst im Blick hatten und ihre Sicht der Dinge, die immer wieder fragen, was bringt mir das denn? Und das ist eine klassische Frage unserer Zeit. Scheinbar nicht nur unserer Zeit. Was habe ich davon? Kommt euch das bekannt vor? Vielleicht. Was habe ich davon, wenn ich da und dahin gehe, wenn ich mich hier und da engagiere? Was bringt mir das? Jesus kommt daher, er wandert durch diese Städte und Menschen erleben so, hey, ich habe Heilung erlebt von der Begegnung mit Jesus, ich werde frei von Dämonen, ich fühle mich endlich mal angenommen, gesehen, ich spüre eine tiefe Liebe, die ich vorher nicht gekannt habe. Und Leute nehmen das und freuen sich total. Logisch, ja? Und gehen dann wieder ihrer Wege. Und das sind Leute, die meinen, dass ihre Vorstellung von Leben und von Gott die richtige ist. Das sind die Weisen und Klugen. Oh ja, Gott ist gut. Er heilt, preist der Gott. Ich gehe da mal wieder in meinen Alltag, wo ich Gott die meiste Zeit ignoriere. Wo ich aufbrausend bin zu meinen Kindern oder unfair zu meinen Kollegen, geizig mit meinem Besitz und mir nehme, was ich haben will. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Da passiert etwas in der Begegnung mit Jesus. Ich nehme den Vorteil für mich und gehe dann wieder in meinen Alltag. Das sind die Weisen und Klugen, die genauso wenig begriffen haben, wer Jesus ist, wie die, die ihn abgelehnt haben. Vielleicht sogar noch weniger. Denn wenn sie begriffen hätten, wer er ist, hätten sie Buße getan, wären in der Anbetung geblieben. Nicht nur für diesen Moment, sondern für ihr ganzes Leben, wo ihnen das Gute passiert ist. Sie hätten gesehen, dass nur der Herr des Lebens wirklich weiß, wie Leben funktioniert. Ich möchte dich fragen, sehnst du dich nach einer Begegnung mit Jesus? Nach einer Veränderung in deinem Leben? Nach einem Durchbruch vielleicht? Jemanden, der an deiner Seite ist, der vollkommen für dich da ist? Wisst ihr, ich wollte das erst so fragen, dass ihr mal aufzeigen sollt, wie ich das halt manchmal so mache, wer sich alles nach einer Begegnung sehnt. Und dann habe ich gedacht, nee, lieber nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen persönlich, aber ich hätte irgendwie Angst, das zu wenige aufzeigen, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass das Ausdruck unseres Problems ist, uns geht's doch gut. Das Leben funktioniert wunderbar und wenn ich Schwierigkeiten habe, dann gehe ich zu Gott, dann gehe ich vielleicht in den Gottesdienst und fühle mich danach ein bisschen besser. Aber kennen wir wirklich unseren Herrn? Wissen wir wirklich, wer Gott ist? Eigentlich packen wir ihn dann nur in eine Schublade und holen ihn raus, wenn uns danach ist. Das ist keine Demut. Das ist, ich halte mich für weise. Ich weiß doch, was ich mir vom Leben wünsche und ich weiß doch, wie es geht und funktioniert. Und dann wird uns vieles so schwer. Es müssen nicht immer die Riesendinger sein, ja, wie eine schwere Diagnose beim Arzt, zu erleben, wie mich eine Krankheit zunehmend einschränkt, finanzielle Schwierigkeiten bis ans Existenzminimum, Kampf mit Behörden, Anträgen, was auch immer. Und ganz ehrlich, manchmal reicht der ganz normale Alltag, der zu schwer wird. Wenn ein Termin nach dem anderen läuft, die Kinder Schwierigkeiten in der Schule haben, dann will dieses und jenes noch erledigt werden. Und eigentlich muss man sich dann ja noch um die Schwiegermutter kümmern, der es immer schlechter geht. Oder es sind einfach Dinge, die in der Beziehung nicht gut laufen. Man kann auch nicht so ganz genau sagen, was es das ist, aber irgendwas läuft gerade nicht gut und wenn man da nicht dran geht, dann staut sich das auf und dann wird das schlimmer und vielleicht kennt ihr so Phasen, wo so viel ist. Und dann kommen da natürlich große und kleine Entscheidungen noch dazu, die ich ja immer wieder treffen muss. Welches Wahlfach soll ich nehmen? Ja? Mit welchen Freunden sollte ich mich treffen? Oder vielleicht nicht treffen? Welchen Beruf soll ich wählen? Wen soll ich heiraten? Das sind so die natürlichen Lasten des Lebens. Und die sind schon schwer genug. Wir kämpfen uns da irgendwie durch. Und es kommen aber auch noch übernatürliche Lasten dazu. Ich weiß nicht, ob euch das so klar ist. Es gibt natürliche Lasten, mein Alltag, aber auch übernatürliche Lasten, die Berufung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Ich weiß nicht, wie viele Gedanken du dir da schon zugemacht hast. Weißt du, wozu er dich berufen hat? Und wenn ja, und du in seiner Berufung lebst, kannst du das allein. Manche von euch sind ja sehr treue Beter. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man so eine Gebetslast für jemanden empfindet. Man merkt plötzlich, da ist irgendwas, da ist jemand in Not geraten und man empfindet so eine Last und will für die Person beten. Manche Menschen, die dann eine besondere Berufung haben, lassen sich dann auch schon mal emotional stark mitnehmen. Und das kann richtig gut helfen beim Beten, aber es kann auch sehr hinderlich sein, wenn es mich abhält, im Gebet für jemanden aufzustehen, wenn mich selber die Last niederdrückt. Vielleicht bist du auch zur Gemeindeleitung berufen oder zur Hauskreisleitung oder dazu, Menschen Jesus näher zu bringen. Kannst du das allein? Und in all das, was wir tagtäglich zu schleppen haben, natürlich, übernatürlich, kommt Jesus rein und sagt, hey, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle, die es schwer habt, euch schwer macht oder es euch schwer gemacht wird, nimm mein Joch. Das ist leicht. Aber erstmal ist es ein Joch. Und wir denken, nee, Moment, Gott will uns doch von allem befreien. Natürlich will er das, aber das zu erleben bedeutet, demütig zu sein, mich selbst zurückzunehmen, meine Vorstellung vom Leben einen Moment beiseite zu lassen. Ich habe da mal so ein Joch hingesetzt, ein leeres Joch noch. Funktioniert das so, wie ich mir das überlegt habe? Jetzt. Okay. Sich in dieses Joch einspannen zu lassen, bedeutet, demütig zu sein. Und das führt zu einer Erkenntnis, Mano. So. Das führt zur Erkenntnis, wer Jesus ist. Und das ist das, was die Leichtigkeit bringt. Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt. Aber das heißt, ich beuge mich erst einmal unter das Joch. Und also, ne, wie gesagt, ich habe so ein Joch da vor Augen. Ich bin in diesem Joch. Du bist in diesem Joch, wenn du willst. Und Jesus ist da drin. Ich füge mich da ein und das heißt, ich lasse Jesus auch Herr sein. Das bedeutet, dass vor allem er zieht. Sich unter dieses Joch zu beugen, heißt, ihn, Jesus, als Wahrheit anzunehmen. Gottes Wort als Wahrheit anzunehmen, dass sein Wort mehr zu sagen hat als meine Gedanken, Gefühle und Wünsche. Und dadurch erfahren wir, wer Jesus ist. Und das zu erfahren, bedeutet, in seinem Wort zu leben. Einige von euch, und ich glaube, es sind einige hier, die auch genau diese Erfahrung gemacht haben, wie das ist, wenn man sein Wort als Wahrheit annimmt und irgendwie checkt, irgendwie was Neues begriffen hat von dem, wer Gott ist. Vielleicht hat ein Bibelwort, ein Vers genau in deine Situation gesprochen, plötzlich. Vielleicht hat dich ein Wort aus den Losungen angesprungen oder so. Manchmal gibt es ja auch solche Momente. Und es war plötzlich so, als ob sich der Himmel ein Stück öffnet. Und da war irgendwie so eine Leichtigkeit drin, plötzlich so ein, oh ja, Gott ist gut und er hat alles im Griff. Wer hat so eine ähnliche Erfahrung schon mal gemacht? Ich könnte auch die einmal kurz aufzeigen. Wer die Erfahrung nicht gemacht hat, merkt sich einmal kurz, die wir aufgezeigt haben. Dann könnt ihr danach darüber sprechen. Okay. Das verändert was. Sein Wort als Wahrheit anzunehmen, heißt natürlich auch, dass ich mich ein Stück zurücknehmen muss. Und das, was ich für Wahrheit halte, zurücknehmen muss. Er ist die Wahrheit. Und dann erlebe ich nämlich, dass er die größte Last zieht. Und das ist das Spannende bei so einem Joch: wenn ein Tier nicht mehr kann, dann zieht das Stärkere umso mehr. Er ist es, der die größte Last trägt und getragen hat. Und er hat das Kreuz getragen für dich. Er ist an deiner Seite und er trägt es weiter für dich. Und das ist echte Freiheit. Da fehlt jetzt noch ein Stichwort. Ah, nein. So. Das sind Momente, ich bin an meinem Platz, Jesus ist an seinem Platz, wo Gott einfach Gott ist und ich einfach ich. Er hat seinen Platz, ich habe meinen. Ich komme zum Schluss. Sehnst du dich nach einer Begegnung mit Jesus? Du musst nicht aufzeigen. Aber wie immer das du für dich beantwortest, Jesus sehnt sich nach dir, nach mehr von dir, auch wenn du es vielleicht nicht tust. Er sehnt sich nach dir, er sehnt sich danach, dir zu zeigen, wer Gott der Vater ist, wie Leben funktioniert, wie dein Leben funktioniert. Und darauf zu antworten bedeutet, sich in dieses Joch einspannen zu lassen. Und es bedeutet, dieser Aufforderung zu folgen: kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen. Es bedeutet, anzuerkennen, ich kann die Last des Lebens nicht alleine tragen. Und das ist okay. Das möchte ich dir zusprechen, das ist okay. Denn Jesus kann es. Und er will es. Und ich möchte, dass du weißt, dass er an deiner Seite ist. Ohne ihn kannst du keine Lasten ziehen. Erst recht keine übernatürlichen. Mit den natürlichen Lasten unseres Alltags kämpfen wir uns genug ab. So. Und nochmal, wenn hier in diesem Joch eins der beiden Tiere nicht mehr kann, dann zieht das andere. Und ich möchte dich einladen, Jesus als denjenigen zu sehen, der Stärkere, der zieht. Und ich glaube, ich möchte euch einfach segnen. Ich möchte dich segnen mit dem Wissen, dass er an deiner Seite ist. Mit der Weisheit, demütig zu sein. Ich möchte dich segnen mit der Erkenntnis, wer er ist für dich. Und dass er die Last gern für dich auf sich nimmt. Und ich lade dich ein, beim nächsten Lied, das für dich einfach zu empfangen, dass er da ist, dass er an deiner Seite ist. Vielleicht nimmst du es als Gebetszeit, vielleicht richtest du dich einfach aus auf ihn in diesem Moment. Aber ich lade dich ein, ihn sprechen zu lassen. Amen.